Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir haben heute ein bisschen Klassik und wieder ein bisschen Ambient für euch dabei. Wir hören nämlich Vivaldi und Müller von Silvan Desini und dem Ensemble Ostinato. Also ein bisschen Neoklassik und Barock vereint. Danach sprechen wir über Blue Hour des kanadischen Ambient-Musikers Nick Schofield. Da gibt es also ja wieder etwas atmosphärische Elektronik. Wir sprechen anschließend über das Ich unter Druck in unserer philosophischen Diskussion. Und im Anschluss gibt es ein Bier zu verkosten für alle, die uns im Internet hören, nämlich das Bolten Alt der Privatbrauerei Bolten aus Korschenbroich. Das ist so ein richtig schöner Ortsname, oder? Echt, also herrlich. Und mit diesen Worten übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der sagt, wo du gerade von Philosophie gesprochen hast, nicht? Unser Philosophie-Rubrik oder unsere Rubrik, unsere, wie auch immer man das da nennen möchte, unser kleiner Teil, der kommt ja manchmal im Radio nicht ganz komplett zur Geltung. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass unsere Sendung im Radio nur eine Stunde lang ist. Und das heißt, wenn ihr die gesamte Geschichte hören wollt, also alles, was wir da so reden, im Rahmen unserer kleinen Philosophiestunde sozusagen, dann dürft ihr uns abonnieren. Das kann man machen bei Spotify, das kann man machen bei Podcast von Apple und bei Deezer und ich weiß nicht wo noch überall. Oder man kann auch noch den Feed abonnieren sogar bei uns, auch das ist möglich. Also wenn ihr wirklich das Gesamte von diesem Programmpunkt hören wollt, dann dürft ihr uns im Internet hören, da gibt es sogar noch verkostet. Allerdings keine Musik, das muss man natürlich dazu sagen. Die gibt es nur im Radio. Und speaking of Musik, wir wollen über das Album sprechen Vivaldi und Müller. Und über Silvan Desini habe ich ja gerade schon gesprochen, der wuchs in Spreitenbach auf, das ist nordwestlich von Zürich, und begann bereits im Alter von 7 Jahren Geige zu spielen. Er gewann, wie das so ist, zahlreiche Preise und konzertierte unter anderem mit der Bayerischen Philharmonie und besuchte natürlich auch Meisterkurse. Nach seinem Bachelorabschluss absolvierte er dann im Anschluss einen Master in Musikpädagogik in Bern. Er spielt eine Geige der Mailänder Familie Grancino aus einer Schweizer Privatsammlung und ist Gründer des Ostinato-Ensembles, mit dem er eben auch hier zusammenspielt. Und dieses Ensemble wurde 2022 gegründet und tritt je nach Repertoire in verschiedenen Besetzungen auf. Fabian Müller wiederum ist Komponist zeitgenössischer Musik und kommt ebenfalls aus der Schweiz. Seine Werke wurden unter anderem von David Sinnmann und Andres Nelsons uraufgeführt. Die beiden hatten wir, glaube ich, auch schon in der Sendung, den ersten auf jeden Fall von den beiden. 2016 erhielt er den Schweizer Musikpreis, er leitet Festivals, schreibt für Musiktheater und ist unter anderem auch, Achtung, in der Volksmusik aktiv. Interessant. Und Antonio Vivaldi, ja, der lebte zwischen 1878, der ist in Venedig geboren und ist dann 1741 in Wien gestorben, war also ein venezianischer und italienischer Komponist, wie ich gelernt habe. Das war wohl damals noch was Unterschiedliches. Damals war auch Italien ja noch in Fürstentümer unterteilt und war natürlich bedeutender Violinist des Barocks. Und er war auch römisch-katholischer Priester, interessanterweise. Und natürlich sind seine bekanntesten Sachen die 4 Jahreszeiten. Das sind ja insgesamt 4 Konzerte, die zu den 4 Jahreszeiten zusammengefasst wurden. Nur was hier geschieht auf diesem Album ist, wenn man die 4 Jahreszeiten von Vivaldi nicht nur einfach neu einspielt, sondern einfach zeitgenössische Dinge hinzufügt. Und was da passiert, das haben wir eben hier vor uns. Vivaldis 4 Jahreszeiten ist mit Sicherheit eines der populärsten klassischen Werke überhaupt und hat Generationen von KomponistInnen zur Bearbeitung, Neuinterpretation und sonst nicht was noch alles und andere Arten von Hommage inspiriert und wahrscheinlich auch ganz viele Menschen zur Klassik gebracht, mich zum Beispiel. War einer der ersten Stücke, die ich kannte. Und Fabian Müller beschreitet hier aber nun einen ganz anderen und neuen Weg. Also er interpretiert es nicht neu, sondern er komponiert ein Prälud und 3 Intermezzi, die den 4 Vivaldi-Konzerten vorgeschaltet werden sozusagen. Während die Originale so gut wie, ja eigentlich völlig unberührt, von Veränderungen bleiben. Jenny, was meinst du?
Fangen wir doch mal an mit dem benannten Silvan Desini. den ich wirklich bewundernswert finde. Also finde ich Violinisten häufig, aber diese Präzision, mit der der spielt. Also technisch ganz hohe Schule. Das mit der Biografie auch zu erwarten. Ich war wirklich beeindruckt davon, wie genau das ist. Es ist nirgendwo irgendwie verschwommen oder kitschig, sondern, und dazu trägt natürlich auch der Rest aller Beteiligten bei, aber bei ihm hört man es besonders. Also, und da auch diesen insgesamt ja historisch klingenden, dieses historisch klingende Orchester, diesen Ton, der sofort so schreit, Barock, dann aber diese moderne Präzision, diese wirklich gute Produktion des Albums und Fabian Müller als zeitgenössischer Komponist dabei, ja, tolle Mischung. Ich finde es auch immer beeindruckend, also muss ich sagen, gerade für Fabian Müller, der Gedanke, ein Prälud zu Vivaldi zu schreiben, also würde mich ja irgendwie ängstlich unter den Tisch schicken, aber ich denke, wenn man da reinwächst, kann man das offensichtlich gut. Hat er ja auch wunderbar gemacht, also dem gerecht zu werden, auch große Leistung. Und im Grunde genau diese Gegenüberstellung von dem Historischen, von dem Barocken, diese und trotzdem so eine durchgängige Stimmung aufrechtzuerhalten. Das klingt ja nicht wie entweder oder hin und her kontrastieren, sondern das funktioniert zusammen und das Moderne dient immer wieder so als Fixpunkt, um zu zeigen, wie ähnlich sich eigentlich an vielen Stellen die Strukturen sind dieser Komposition. Ist wahrscheinlich auch genau so gewollt, also einfach zu zeigen und ein bisschen zu sezieren, was Vivaldi da macht. Ja, also wirklich ein spannendes Projekt.
Ja, dem stimme ich natürlich erstmal unumwunden zu. Also erstmal finde ich, dass es eine grandiose Idee ist, das Werk nicht einfach zum 93. Mal aufzunehmen, sondern dem Ganzen etwas Zeitgenössisches hinzufügen. Da bin ich ja allgemein schon mal im Boot, ne? Da haben sie mich ja schon mit. Also mit derlei Dingen bekommt man mich ja immer. Es wird ja der Musik was Neues hinzugefügt. Und zwar eine stilistische Vielfalt, die ja in den letzten 300 Jahren irgendwie hinzugekommen ist. Also es wird dem etwas beigefügt, aber es wird ja nicht das Eigentliche komplett entfremdet. Also es handelt sich ja erstmal um eine Interpretation des schon Dagewesenen, aber es handelt sich eben nicht um eine reine klassische Interpretation des schon Dagewesenen, sondern es kommt ja etwas Neues hinzu. Und ich finde, das muss man sich auch erstmal trauen, das hast du ja gerade auch schon gesagt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da der ein oder die andere schon wieder pantomimischen Herpes bekommt bei derlei Dingen und Ideen. Ich hingegen, ich bin begeistert und die eigentlichen vier Jahreszeiten, die werden ja nicht nur neu eingespielt, da findet man ja durchaus auch hier Neues. Man findet zärtliche Passagen, die man vielleicht eher so ein bisschen robuster in Erinnerung hatte. Es wird viel mit Dynamik gespielt. Etwas, was Vivaldi in seinen Stücken auch vorsah. Das alles ist hervorragend eingespielt auch, auf allerhöchstem Niveau. Also auch ohne die Hinzufügung des Neuen wäre das schon großartig. Es handelt sich natürlich trotzdem um eine moderne Interpretation des Ganzen. Ne? Es ist natürlich jetzt nicht à la Karajan oder irgendwie so, sondern wirklich schon etwas rougher gespielt. Es wird mit Soundeffekten gespielt, es wird mit den Bögen auf den Brettern rumgekloppt, auf den Griffbrettern und es wird mutig gespielt. Das muss man sagen, es wird einfach mutig gespielt. Es wird eben nie langweilig. Sie machen genau das, was Carlos Kleiber von seinen MusikerInnen immer gerne wollte. Diesen Schritt nach vorne, diesen einen Schritt nach vorne, der dazu führen kann, dass man auch mal den Ton nicht trifft. Aber der dazu führt, dass dieses Stück an Lebendigkeit und an Esprit gewinnt, was es eben nicht machen würde, wenn man das einfach nur runterspielt. Und das gelingt hier. Also sie gehen diesen einen Schritt, ab dem es gefährlich wird. Und das finde ich schön. Also das ist alles schon mal ganz toll. Silvan Dezzini hat einen ganz fantastischen Ton, das hast du ja gerade auch schon gesagt. Man könnte fast meinen, er komme ein bisschen von der Karl-Flesch-Schule, für die, die sich auskennen. Und das Ensemble Ostinato steht dem natürlich im Nichts nach, dem Ganzen. Die Produktion ist herausragend, die Instrumentalisten sind klasse. Das Stück wird ja auch einfach nicht alt, das muss man auch mal ehrlich sagen, jedenfalls nicht, wenn es so gespielt wird. Es ist einfach großartig alles. Durch das Hinzufügen des Prälüds und der Intermezzi wird das alles nur noch spannender. Und das Tolle ist, egal ob man zeitgenössische Musik mag oder den Barock, beide kommen hier auf ihre Kosten. Und in meinem Fall bekomme ich sogar beides. Und das gefällt mir richtig gut. Und dieses Album, also dieses Album Vivaldi und Müller, ist erschienen im Jahre 2026. Das heißt also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr. Und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Hervorragend gemacht, mutig und noch so eine neue Idee. Also, um das nochmal zu sagen, ne, sie haben ja nicht Vivaldi modernisiert, sondern sie haben das Moderne und Vivaldi zusammengebracht. Ja. Ich bin begeistert, das gibt ein Rent.
Ja, dem schließe ich mich an. Da gibt es auch nichts hinzuzufügen. Das Rent. Also, wir haben gehört, Silvan Tezzini und das Ensemble Ostinato mit dem Album Vivaldi und Müller. Und es gab ein Rent von Jenny und ein Rent von mir und mal wieder mit sowas von Recht. Also wirklich, mehr geht nicht.
Wie immer. Kommen wir zu Nick Schofield. Eine zentrale Figur der kanadischen Kulturlandschaft und ziemlich multidisziplinär unterwegs. Er studierte an der Concordia University in Montreal, wo er sich auf Elektroakustik spezialisierte, schon mal ein guter Start für einen Produzenten. Und er ist auch wirklich als versierter Toningenieur, Produzent und Kurator bekannt. Er hat über ein Jahrzehnt als Musikdirektor und Moderator den renommierten Community-Sender CKUT 90.3 FM geprägt. Und neben diversen Soloprojekten war er auch Gründungsmitglied der Indie-Pop-Band Best Fern. Also wirklich breit aufgestellt. Und es geht noch ein bisschen weiter. Ein gefragter Kollaborateur in der zeitgenössischen Tanz- und Filmszene. Er hat nämlich auch einige Film-Soundtracks komponiert. Also sehr breite Erfahrung in Radioarbeit, in Sounddesign, in Soundtracks. Und mittlerweile ist Nick Schofield viel im Ambient unterwegs. In diesem Kontext ist jetzt auch sein neues Album erschienen, nämlich Blue Hour. Und hier hören wir vor allem sehr viel Trompete. Wir hören auch sehr viel Synthes. Unter anderem einen, mit dem er ziemlich berühmt geworden ist, durch die Nutzung nämlich eines Synthesizers namens Prophet 600. Da sagt ihr vielleicht was.
Ja.
Ich kenne mit Synthes weiterhin nicht aus. Und der Titel dieses Albums, Blue Hour, sagt eigentlich auch schon, worum es hier gehen soll. Denn Schofield hat sich durchaus schon öfter mal mit Lichtphänomenen und Naturphänomenen beschäftigt. Und hier geht es wirklich um diese namensgebende blaue Stunde, ne? Diesen Moment zwischen Tag und Nacht, die Dämmerung und wo alles so ein bisschen in der Schwebe ist. Ne? Diese Atmosphäre von ein bisschen Melancholie, der Tag ist vorbei oder der Tag hat noch nicht angefangen. Und das versucht er einzufangen mit seinen elektronischen Klängen und auch ein paar nicht-elektronischen Klängen. Wir haben schon wieder Ambient, Thorsten, was sagst du?
Ja, Ambient Part 3. Ne, ihr merkt schon, ja, es geht sehr viel um Ambient in diesem Jahr. Diesmal mit Trompete, nicht?
Ja.
Die wird übrigens von No Cosmos gespielt, alias Scott Bevins. Also es gibt auch ein bisschen Jazz. Und das muss auch so, denn, habe ich mir sagen lassen, also im Vorfeld dieser Sendung sozusagen, habe ich ein bisschen recherchiert. Denn das ist wohl von Miles Davis und dem Album In a Silent Way inspiriert worden, das Ganze. Spannend, spannend. Dann gibt es noch einen anderen Synthesizer. Neben dem Prophet 600 von Sequential Circuits mag er nämlich ganz besonders den Roland Juno 6. Den hat Nick Schofield offensichtlich ins Herz geschlossen. Das ist ja der Ur-Juno, wie wir alle wissen. Ne? Es gab ja nach dem Juno 6 den Juno 6T. Der hatte ja im Gegensatz zum Juno 6 schon Presets. Das heißt also, man musste da nicht mehr die Töne jedes Mal nach jedem Stück neu einstellen, die Klänge, sondern man drückt auf den Knopf und dann ist das, was man vorher eingestellt hat, kann man dann wieder abrufen. Das hat man sich bei Sequential, beim Prophet 5 so ein bisschen abgeguckt sozusagen seitens Roland. Ja, und dann kam ja noch der 106, das war ja dann der Nachfolger vom Prophet 60, Juno 60. Der hatte dann schon MIDI, was ja Roland zusammen mit Sequential Circuits auch erfunden hat, die beiden zusammen. Genau, der hatte aber digitale Hüllkurven und klang auch schon ein bisschen anders. Also das ist dann nicht mehr ganz das gleiche Instrument. In diesem Fall handelt es sich also um den guten alten Ur-Juno und der klingt halt genau so, wie er eben klingt. warm, Wolldecke, schön, großartig. Also wirklich einer der geilsten Synthis, die je gebaut wurden. Fantastisch, wirklich. Der hat ja nur ein LFO und nur einen Oszillator, aber alles egal. Das, was er kann, das kann er wie kein anderer. Und so viele Leute haben den genutzt, von Madonna über Cyndi Lauper, über die Eurythmics, dieses berühmte Sweet Dreams. Mhm. Ne, also das ist genau all diese ganzen Sachen. Und das ist eben hier auch so schön präsent. Das hat mir richtig gut gefallen. Also da habe ich richtig Spaß dran gehabt. Und dementsprechend hört sich das dann eben auch an. Und der Juno ist ja nun mal ein Kind der Anfang 80er, so. Das ist alles noch sehr hübsch analog. Und so soll es natürlich auch sein. Das passt auch sehr schön zur ebenso analogen Trompete, finde ich. Das ist ein sehr schönes, ausgeklügeltes Arrangement, was die da so miteinander sich zurechtspielen. Und entsprechend ist das alles warm und gemütlich und schön. Und so soll es ja auch sein. Das ist hier wirklich entspannende Musik zum Zurücklehnen. Ne? Es gibt ein paar hübsche Drumbeats im Hintergrund, die sich aber wirklich nicht in den Vordergrund drängen. Alles ist so richtig schön laid back. Und man ist sofort damit beschäftigt, den Gedanken freien Lauf zu lassen. Das ist, für mich ist das wirklich ein wundervoll, voller Eskapismus in Reinkultur. Wirklich. Das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet, weil man so, ja, weiß ich nicht, die Musik ist da und die Musik umarmt einen richtig schön. Aber sie lässt einen auch genug in Ruhe, dass man so den Dingen nachdenken kann. Das ist so, das ist wundervoll. Das ist wirklich, da kann man alles machen. Man kann diesem Album zuhören, man kann dabei einschlafen, man kann dabei vielleicht was fürs Studium tun oder sonstige Dinge, die man vielleicht tun muss, irgendwelche Schreibarbeiten oder sonst was. Die ist für alles gut. Also das ist so eine, ja, so eine Allround-Musik. Das ist schon eben ähnlich wie der Juno. Also jedenfalls, wenn es um Wärme geht. Ja, ja, sehr schön.
Wirklich wahr, ja. Ja, es hat so eine, wirklich eine Langsamkeit. Das fand ich auch beeindruckend, weil es wird ja nicht langweilig. Nö. Aber es drängt sich überhaupt nicht in den Vordergrund. Und was ich auch sehr spannend fand, war, dass die Songs eine große Kohärenz haben. Das passt alles total gut zusammen. Man kann es wirklich als Album von vorne nach hinten durchhören. Es gibt genug Variationen, dass es interessant bleibt. Aber du weißt immer, du bist auf diesem Album. Es ist, ja, es hängt zusammen, es funktioniert zusammen, es hat die gleiche Stimmung, alles dieser Blue Hour gewidmet, dieser gewissen Stille und Langsamkeit, die es ermöglicht, dass man Zeit irgendwie ein bisschen anders wahrnimmt, finde ich. Das drückt kurz auf so einen Langsamkeitsknopf.
Ja.
Wie sagt man, Zeitlupe, ja, ist das Wort, was ich suchte, ja. Ne? Ja. Ein bisschen, ja. Ja. Um einfach.
Es gibt ja dieses böse Wort von der Entschleunigung, ne?
Ja, ja, ja. Es ist einfach so ein schönes Gegenbild zu dem, was in vielen Teilen unserer Welt jedenfalls im Moment passiert. Alles immer lauter und extremer und schneller. Da ist setzt Nick Schofield auf jeden Fall einen Kontrapunkt und gibt uns einfach die Freiheit, ja, ne, den Gedanken nachzugehen. Das ist toll ausgedrückt. Genau das ist es, was er uns ermöglicht, ohne je langweilig zu sein. Weil sowas kann natürlich auch schnell abgleiten in irgendwie ein bisschen Fahrstuhlmusik. Ist es aber wirklich nicht. Also an keiner Stelle. Das ist, und das trotz der komplett improvisierten Trompetenparts. Also wirklich toll gemacht.
Ja, die das Ganze auch lebendig halten, finde ich.
Ja, genau. Deswegen passiert die ganze Zeit so viel. Ne? Das ist
genau
wirklich gut gemacht. So, das Album ist auch erschienen im Jahre 2026. Das heißt, wir bewerten es auf unserer Skala von steht, läuft oder rennt.
Ja, das gibt von mir ein sehr schnelles Läuft.
Schließe ich mir an, wird kein Album des Jahres, aber ist wirklich gut. Also für das, was es sein will, das erfüllt es in allen Aspekten. Jo. Hervorragendes Album.
Absolut.
Also, wir haben gehört Blue Hour von Nick Schofield und es gab ein sehr schnelles Läuft von Thorsten und ein ebenso schnelles Läuft von mir.
So.
Damit kommen wir zu unserem philosophischen Thema, nämlich das Ich unter Druck.
So.
So, ne? Die moderne Gesellschaft, eigentlich passt das ganz gut so als Gegensatz zu Nick Schofield.
Ja.
Aber wirklich, moderne Gesellschaft ist geprägt von so einem permanenten Optimierungsgebot. Mhm. Im Beruf, von Social Media brauchen wir gar nicht sprechen, da ist ja auch, nur Optimierung. Ja. Selbst in der Freizeit, man hat das Gefühl, dass ich, ist eigentlich immer ein Projekt, das ständig verbessert werden muss, was kuratiert werden muss, also an allen Stellen irgendwie abgeschnitten, was irgendwie nicht passt und vor allem unter Druck gesetzt werden muss. Ich habe in diesem Kontext ein interessantes Konzept gelernt, was ich vorher noch nicht kannte, nämlich den Unterschied zwischen der Disziplinargesellschaft und der Leistungsgesellschaft. Mhm. Disziplinargesellschaft, beschrieben von Foucault als quasi Gesellschaft, ja, sagen wir mal, bis zur letzten Jahrhundertwende, wo wirklich mit Disziplin, also wo man gelitten hat darunter, dass man, also dass Regeln unfair waren, dass einfach alles, ne, dass man wirklich unterdrückt wurde. In der Leistungsgesellschaft unterdrückt man sich quasi selbst. Und das ist, worin wir sehr viel mehr leben, nicht jeder von uns, aber die Unterdrückung passiert durch das System sehr viel diffuser und macht uns mit zum Täter, zum Opfer und Täter gleichzeitig. Fand ich interessant, fand ich ganz gut hier in das Thema. Mhm. Aber was verstehst du erstmal unter, dass ich unterdrücke?
Ja, es ist ja so, wir leben ja in so einer Zeit, die eigentlich uns sagt, du kannst alles sein. Mhm. Ja. So. Das erzeugt bei vielen Leuten sehr viel Stress. Das gibt diesen Optimierungsdruck, das gibt diesen Vergleich auf Social Media natürlich, ne? Mhm. Wenn alle anderen irgendwas haben, was ich vielleicht nicht habe oder besser aussehen meiner Meinung nach oder sonst irgendwas. Es gibt sogar die Identität als Projekt. Viele Projekte in der Freizeit machen noch weiteren Stress und so weiter. Man soll ja auch einzigartig sein, man soll glücklich sein, das Leben soll wiederum sinnvoll sein, da würde Camus wieder sagen, warum so, und man soll sich permanent neu erfinden. All diese ganzen Sachen sind natürlich dazu ja geeignet, komplett Menschen zu überlasten. Denker wie Kierkegaard sind der Meinung, dass das Drama an einer Stelle beginnt, wo nicht allein die Notwendigkeit die Geschichte ist, die Angst macht, sondern die Möglichkeit. Wenn man alles werden kann, dann wird da plötzlich draus, in unserer modernen Gesellschaft, du musst alles werden. Mhm. Also nicht mehr du kannst alles werden, sondern du musst alles werden. Man steht permanent in so einem Entwurfsmodus. Das sind Projekte ohne Ende. Man ist selber ein Projekt ohne Ende. Und das ist eben dann die Frage, braucht das Ganze Grenzen, um stabil zu sein? Und da würde natürlich ich sofort wieder sagen, ja, auf jeden Fall. Und zwar wieder mit diesem berühmt-berüchtigten, mit der Mitte, nicht mit dem Maß halten. Da sind wir ja wieder bei meinem Thema Nummer 1,2 oder wie auch immer, neben der Verantwortung, die man für sich selber natürlich auch trägt. Ist das, glaube ich, einer der ganz wichtigen Punkte, weil diese Selbstoptimierung, das ist schon ganz schön schwierig. Also das ist die permanente Selbstvermessung, Produktivitätsdruck, Vergleichskultur, also Burnout statt Rebellion, kann man sagen. Ne? Also wir sind nur damit beschäftigt, uns zu optimieren die ganze Zeit. Was ein Riesenproblem ist. Egal wo, ob im Job oder privat oder wie auch immer. Wir müssen alles immer perfekt haben. Hm. Ja? Ich glaube, du hast es gerade ja auch schon gesagt. Früher wurde das Ich unterdrückt. Mhm. Und zwar von außen. Heute beutet es sich selber aus. Von außen und dann auch noch von innen. Also von beiden Seiten sozusagen. Mhm. Und wenn dann noch da solche Experten dazukommen wie Sartre, der Mensch ist zur Freiheit verurteilt, dann ist der Fatalismus natürlich schon wieder in dem Ganzen mit drin. Weil es eben keine vorgegebene Essenz mehr gibt zum einen. Es gibt kein festes Ich. Wir müssen uns ständig selbst wählen und dafür Verantwortung tragen. Das ist auch in Ordnung. Aber wenn das Ganze natürlich, wenn das Ganze dazu führt, dass du dazu gezwungen wärst, sozusagen die ganze Zeit, wenn das so fatalistisch wird, dann ist das natürlich ein Riesenproblem. Und Camus würde ich sagen, mit Camus würde dazu sagen, das ist natürlich alles nicht gut. Weil wenn die Welt keinen vorgegebenen Sinn liefert, dann muss man das ja erstmal wieder aushalten, seiner Meinung nach. Wir haben ja diese Sehnsucht nach Bedeutung, nicht wahr? Wegen dieser ganzen Sinnlehre, so. Und da würde er eben dazu raten, eben nicht dem Ganzen hinterherzulaufen. Weil wenn du, das ist wie mit allem. Optimierung ist wieder so ein, dieses Optimieren ist ja was Absolutes. Alles perfekt ist was Absolutes. Es gibt ja nichts, was, wenn es perfekt ist, dann ist das ja schon eine unfassbare Engung. Mhm. So perfekt gibt es ja keine Alternative. So ähnlich wie Gerechtigkeit, die gibt es ja auch nicht. Mhm. Ist auch eine absolute Setzung. Das sind alles Dinge, die sind nicht gut, nicht gesund. Und wenn man davon erstmal ablässt, ist das schon, glaube ich, der erste Weg in die richtige Richtung. Ist aber schwer.
Ja, das ist echt schwer. Das ist sehr schwer. Wir müssen revoltieren gegen oder für die Akzeptanz des Unperfekten.
Ja, genau das. Und gegen die Absolutsetzung von Dingen. Diesem Streben nach Perfektion, ja, die nie gelingen kann. Genauso wenig, wie wir einen Sinn finden werden, wenn wir nicht religiös sind, ja, werden wir die Perfektion finden. Das geht nicht. Das funktioniert nicht.
Ja, das Perfide ist, dass wir so viel Freiheit eingeredet bekommen und eigentlich genau diese Freiheit aber komplett zerstören durch diesen Perfektionismus. Weil es ist ja nicht so, als würden wir jetzt alle super optimiert unserer eigenen Vorstellung nachgehen. Wir gehen super optimiert der optimalen Vorstellung, die wir in Social Media sehen nach oder die uns durch diverse Dogmen irgendwie eingeredet wird. Der gehen wir nach. Und das ist dann doch ja wieder irgendwie ein recht monochromes Bild. Das ist ja dann doch wieder ein Angleichen aneinander statt tatsächlich Freiheit.
Ja. Das ist vor allem nicht mehr das eigene Leben leben, sondern das Leben von anderen und von Dingen wieder. Ne? Du lebst ja schon wieder nicht dein eigenes Leben, sondern du wirst ja schon wieder gelebt.
Genau, ich lebe das Leben, von dem ich denke, dass andere es von mir erwarten. Das ist also eigentlich dreifach schlimm und von mir völlig entfernt.
Ja, genau.
Ganz, ganz schlimm. Ja, und jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte.
Oh je.
Ich hatte noch einen total schlauen Gedanken, das müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Also.
Ja, das glaube ich dir sofort. Das glaube ich dir sofort. Ja, also ich würde tatsächlich dann auch nochmal Kierkegaard kann man natürlich nochmal dazu nehmen, der ja auch immer von ein Selbst gesprochen hat. Und du bist ja nicht mehr ein Selbst, wenn du andauernd anderen Dingen nachstrebst. Also der Perfektion, den Dingen, die andere Leute haben. Oder eben im Betrieb höher, schneller, weiter und so. Mhm. Ne? Bis es da in die Perfektion reingeht und so. Damit tun wir uns allen keinen Gefallen.
Ja. Jetzt hast du mich daran erinnert, was ich noch Schlaues sagen wollte. Du hattest nämlich von Messen, Selbstvermessung gesprochen.
Ja.
Das ist auch im Betrieb häufig ein Problem, weil natürlich möchte man messen, was man irgendwie ändern möchte. Macht wissenschaftlich total Sinn. Man muss Sachen messen, damit man vorher, nachher irgendwie miteinander vergleichen kann. Aber wir messen mittlerweile so viel und auch so schlecht. Ohne statistische, also Bildung in Statistik. Ohne vernünftige jedenfalls. Ohne ein Verständnis von Statistik. Ich finde diese Art von Druck auch nochmal besonders schlimm und wollte daran anknüpfen, weil ich in den letzten Wochen und Monaten so viel Erfahrungen gemacht habe mit Dingen, die ich nicht mehr messe, von denen ich teilweise gar nicht gewusst habe, wie sie mich unterbewusst zu einem Vergleich eigentlich zwingen. Ein total triviales Beispiel jetzt im Hinblick auf Musik ist, dass ich nur wenn ich muss, noch auf Spotify Musik höre und ganz, ganz viel zum Beispiel bei Bandcamp unterwegs bin oder einfach in meiner eigenen Musiksammlung auf dem Rechner. Und hätte ich vorher nicht gemerkt, weil ich habe, glaube ich, gar nicht angestellt bei Spotify noch, dass man sieht, was ich höre gerade. Trotzdem hatte ich so ein richtig tiefes Gefühl von Entspannung, dass niemand, mich selbst eingeschlossen, trackt, wie viel Zeit ich jetzt mit welchem Song verbringe oder was ich höre. Da ist einfach keine Bewertung möglich, weil das nirgendwo aufgezeichnet wird. Und wie schön ist das? Also im allerersten Moment fühlte ich mich ein bisschen verloren, weil ich dachte, oh, das geht ja dann gar nicht in meine Statistik ein, dann ist die ja verzogen. Und dann dachte ich, wofür eigentlich? Das ist eigentlich total schön. Und in ganz vielen anderen Bereichen ist es auch so. Klar, wenn ich irgendwie ein Herzproblem habe, macht es Sinn, dass ich so einen Tracker trage, der mir sagt, wenn mein Puls irgendwie schief läuft oder was weiß ich für einen Wert, den ich irgendwie messen sollte, weil ich tatsächlich was habe. Aber kerngesunde Menschen machen sich dann plötzlich Sorgen um ihren Puls und dann geht der Puls erst recht irgendwie vielleicht in die falsche Richtung. Macht es einfach nicht. Es ist so entspannt, einfach nicht darüber nachzudenken.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber es ist halt leichter gesagt als getan, ne?
Klar. Ja, es ist so zum Sport geworden.
Ja. Ja. Ja,
dass man alles über sich irgendwie hochoptimiert. Ich bin ja auch totales Opfer von. Aber wie gut das tut, einfach wie vor 20 Jahren einfach nichts zu tracken. Du kannst Tagebuch schreiben. Das ist das beste Tracking aller Zeiten. Kann keine Apple Watch mithalten.
Ja, zum Beispiel. Und das dann wieder hoch? Nein.
Genau, dann wieder hochladen.
So wie die Künstler das dann auch gemacht haben, dann doch wieder veröffentlichen. Naja, ja, nee, das ist natürlich vollkommen richtig. Es ist halt schwer, ein Selbst zu sein. Mhm. Nicht wahr? Ja. Dieses ein Selbst zu sein ist ja auch das, was Camus meint, mit nicht das Leben der anderen zu leben und nicht irgendeiner Ideologie hinterher zu laufen und so weiter und so fort, sondern das eigene Leben in die Hand zu nehmen und zu leben. Das ist ja dieses ein Selbst.
Ja, nicht zu sagen, was man denkt, was die anderen hören wollen.
Richtig.
Nicht zu sagen, was man, oder sein, keine Ahnung, auch wieder Social Media Klassiker, nicht seine Wohnung danach einzurichten, was gut auf Instagram aussieht.
So.
Es ist so verbreitet mittlerweile und es ist so traurig. Man macht das irgendwie automatisch, es ist so traurig.
Ja, und es geht ja so weit, dass mittlerweile Menschen ja sogar ihr Essen fotografieren, was ich super perfide finde, weil es genügend Leute gibt, die bei Instagram wahrscheinlich sind, die sich genau diese Art von Essen gar nicht leisten können. Mhm. Das ist dann ja noch schlimmer. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir so viele Menschen mit psychischen Problemen haben, unter anderem jedenfalls, weil ganz viele Menschen, glaube ich, an diesen Vergleichen kaputt gehen. Mhm. Weil sie wissen, dass ich das nicht erreichen kann in dem Moment und vielleicht auch längere Zeit nicht oder gar nicht. Also dieses Gefühl zumindest haben. Und das ist nicht gut.
Ja, selbst wenn du es erreichen kannst, macht es dich ja wahrscheinlich kaputt, weil du es dann immer machen musst, egal ob du es magst oder nicht. Also du bist ja quasi dazu gezwungen, wenn du viel Geld hast, musst du ja quasi ein schickes Auto fahren, weil wir gucken dich sonst deine Freunde an. Also als blödes Beispiel, ne? Kannst du ja nicht mit einem, du bist dann merkwürdig, wenn du mit deinem 20 Jahre alten, weiß ich nicht was, Corsa rumfährst oder gar nicht Auto fährst. Da ist so ein Druck dahinter in manchen Milieus, schwierig.
Ja, ja, klar.
Super schwierig. Also hier von mir der Aufruf, seid weirder. Seid wie wir, irgendwie ein bisschen merkwürdig, ein paar Tassen zu wenig im Schrank.
Ja.
Aber boah, das ist echt, also waren merkwürdige Erkenntnisse, die ich da über mich gemacht habe. Also ich will definitiv wieder zurück oder überhaupt erst mal hin dazu, dass ich wieder Entscheidungen für mich treffe und nicht diese fremdgesteuerten. Das ist überall, das ist echt schwierig, dem zu entkommen. Kommt man gar nicht mehr. Ich meine, an jeder Bushaltestelle hängt eine Werbung, die dir erzählt, was du alles falsch machst. Also das ist
okay,
wirklich,
die
muss man sich bewusst.
Ich nicht, weil mein Hirn ja so optische Sachen nicht.
Ja, das ist gut, aber keine Ahnung. Ich meine, das 10. Video über jemanden, der besser Gitarre spielt, ist vielleicht auch ein Beispiel. Also das muss man ja nicht sein lassen. Vielleicht hast du hast sowieso viele von diesen Genen, glaube ich, nicht, die dich einen krank machen in diesem Kontext.
Ich freue mich, dass die gut Gitarre spielen können. Das ist doch schön.
Das ist gut. So sollte das sein. Ja. Aber die machen natürlich auch ihre Videos anders als die ihre Wohnung einrichten.
Ja, ja, die Videos gucke ich ja gar nicht. Die habe ich ja gar nicht
bei mir. Ja, das ist aber ein ganz anderer Ton. Das stimmt schon. Das kann man natürlich auch für das Erstellen von von Social Media Content sich mal ins Gedächtnis rufen. Hm. Mit welchem Blick man schaut auf die Dinge, die man hat und die man zeigt.
Absolut. Naja. Ja.
Gut, aber nicht so viel predigen. Das Einzige, was ich wirklich predigen wollte, ist, seid mutiger, anders zu sein, weil am Ende ist das viel wichtiger im Leben, als ich zumindest dachte.
Ja, seid ein Selbst.
Seid ein Selbst.
Genau. Nicht wahr? Hört auf Onkel Kierkegaard und Onkel Camus.
Onkel Camus hat das auch richtig gemacht. Ich glaube, der ist auch nicht gerade angeglichen.
Nee. Das hat er wirklich nicht. Das stimmt. Das wohl war. Hannah Arendt ja auch nicht. Mhm. Nicht wahr? Und nach so vielen klugen Worten von dir würde ich sagen, Bier?
Bier.
Bier. So. Wir sind in Nordrhein-Westfalen. Und zwar sind wir in Korschenbruch. Korschenbruch ist ein Ort, wo Bier gebraut wird. Und zwar von der Privatbrauerei Bolten. Und das Ganze begann wohl schon im Jahre 1266, sagt man. Zu dieser Zeit erhielt nämlich der Gründer der Brauerei, Heinrich der Brauer, das ist ein praktischer Name, von der Herrschaft Müllendonk das Recht verliehen, auf eben jenem Kraushof in eben jenem Korschenbruch Bier zu brauen. Und bis heute ist eben dieser Kraushof Sitz der Brauerei und damit auch Sitz der ältesten, Achtung, Altbierbrauerei der Welt. Haben wir das auch wieder aus dem Kopf? Also der heutige Inhaber ist der Brauer Michael Hollmann und hat die Brauerei 2005 übernommen. Ja, und da ist man natürlich sehr stolz drauf, dass man immer noch existiert und so weiter und so fort, ne, ist ja klar. Trotz der Konzentrationswellen und Übernahmeschlachten der Bierbranche, die es ja nun mal auch gibt. Und deshalb ist man auch entschlossen, die Geschichte dieser Brauerei fortzuschreiben. Und genau wie ganz viele Brauereien, die nicht ganz so groß sind, ist es eine Brauerei, die sehr viel in der Region verkostet wird sozusagen. Und eben da auch ihre Wertschöpfung herholt. Ne? Also von den Leuten umzu, wie man hier oben im Norden sagt. Und so haben wir es hier eben mit einem Altbier zu tun. Und das wird mit 11,7 Grad Plato eingebraut. Und das war es dann aber auch mit den Gemeinsamkeiten mit anderen Altbieren. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Altbieren wird die alttypische dunkle Färbung durch eine besondere Mischung feiner Spezialmalze erzielt bei diesem Bier. Das Malz und das milde Brauwasser und zwei Hopfensorten, welche darüber schweigt der Künstler sich mal wieder aus, werden also zu dieser Gesamtrezeptur zusammengeklöppelt und vermeischt im Sudhaus. Das Ganze wird dann gekocht und mit dem hauseigenen Hefestamm vergoren. Und raus kommt ein Alt. Und das wollen wir jetzt mal probieren. Ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube, Alt hatten wir hier überhaupt noch gar nicht in dieser Sendung.
Ich glaube auch, ja.
Wir haben es wieder mit dieser tollen Bügelverschlussflasche zu tun. Diesmal mit einem grünen Gummiring, den man auch nicht abnehmen kann.
Ja, so aber schöne das. Variation.
Ja. Wir haben es mit 4,9 Alkoholvolumenprozenten zu tun. Wie viel Hopfenbittere? Keine Ahnung. Auch darüber schweigen sich die KünstlerInnen aus.
So. Mich duftet derweil schon Malz und Karamell an. Und so ein richtig schönes Steinofenbrot oder so.
Das ist aber dunkler Bernstein.
Das ist sehr dunkler Bernstein. Ja.
Ne? Wir haben es übrigens mit Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz und Hopfenextrakt zu tun. So ein bisschen rötlich. Ne? Mhm. Schaum ist stabil, muss man sagen. Feinporig, so ein bisschen cremig, ne? Mhm. Oh ja, Mischbrot.
Ja, ne?
Ja, und Malz, ne?
Ja, auf jeden Fall Malz. So karamellig, ein bisschen. Mhm. Ja, und das Röstige von dem Brot.
Ja, genau.
Schön. Das macht doch schon Lust auf mehr.
Ja. Warte mal. Eine leichte Rauchigkeit vielleicht?
Hm. Oder? Ja, das ist halt in diesem geröstet, gebackenen.
Ja, ja,
ja.
Ja. Sowas, ne? Ja, also, ich würde sagen, wir müssen das probieren. Mhm. Ja, dann. Prost!
Prost!
Oh, das ist mal. Oha! Das ist ja schon wieder Stockschokoladenriesen.
Stimmt. Es hat so ein bisschen eine Herbe, ne? Also so ein bisschen bitter, bisschen herb.
Mhm. Ja, tatsächlich. Schöne Hopfenbittere.
Mhm. Also durchaus präsent, aber schön. Ja. Mhm. Diese malzige Süße ist trotzdem nicht weg.
Nee.
Also, die vertragen sich auf jeden Fall im Glas. Süffig auch. Erstaunlich lecker.
Tatsächlich.
Schmeckt irgendwie genauso, wie es aussieht. So richtig schön
Absolut.
Dunkelbrotig.
Ja. Ja, man hat auch diesen, dieses Röstige ist auch im Nachhall, ne?
Mhm. Ich finde, im Nachhall wird es ein bisschen herber, aber das ist eigentlich wie, was ist das, Sauerteigbrot, wo auch einfach noch so hinten raus noch so ein bisschen.
Ja, so ein bisschen.
So ein bisschen. Schön.
Ja, mir gefällt das auch gut. Mhm. Hinten raus wird es ein bisschen, trocknet es ein bisschen nach, ne?
Mhm.
Ja, super. Auch diese Hopfenbittere gefällt mir sehr gut. Die ist sehr präsent. Das mag ich ja ganz gern.
Mhm.
Sehr schön.
Das schmeckt insgesamt, also es hat irgendwie was sehr Klassisches für ein Altbier, aber richtig gut gemacht. Das ist wie so eine meisterhafte Pizza Margherita. Da musst du kein Shishi dran machen, sondern es ist einfach nur richtig, richtig gut gemacht.
Ja, ja, ja. Das ist echt toll. Mir gefällt auch das Emblem gut, also dieses Label.
Ja. Schön.
Mir gefällt natürlich auch dieser weiß-grüne Verschluss sehr gut.
Ja. Aber überhaupt die Flasche und der Verschluss, also da bin ich auch gleich dabei.
Also dieses weiß-grüne gefällt mir als Werder-Fan immer, aber ich fürchte, dass es in diesem Fall eher um Gladbach geht. Ne? Ja, man weiß es nicht. Aber ich weiß gar nicht, nee, ich glaube, Gladbach hat seine eigene Alt-Dings, ich weiß nicht, sind die nicht mit Diebels? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, also dieses Bier, wirklich hervorragend, muss man sagen. Ja, wie bewerten wir das jetzt auf unserer Skala von 1 bis 7?
Also locker eine 6.
Mhm.
Ja, ich bleib bei 6.
Ja.
Richtig gut.
Dem schließe ich mich an. Kommt es von mir auch. Also wir haben von der Bolten Brauerei das Alt probiert und es gab 6 Punkte von Jenny und 6 Punkte von mir. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es auch das nächste Mal wieder Musik, philosophische Themen und ein Bier.
So ist es. Wir hören Apparat. Apparat?
Nee, Apparat.
Apparat, sehr gut. Ich habe fast gesagt. Wir hören Apparat mit The Hum of Maybe. Oh, ein sehr schöner Titel. Und wir hören The Soft Pink Truth mit Can Such Delightful Times Go On Forever.
Was ist das? Dieser Titel dieses Albums hat mich völlig wahnsinnig gemacht beim Schreiben des WordPress-Dingsies.
Ist das so?
Ja, ist ja so lang.
Also, stimmt. Da muss man erstmal durchkommen. Ja, das möchte ich dir gerne sagen, aber ich bringe natürlich alles wieder durcheinander.
Ach, das ist ja schade.
Moment.
Naja.
Wo ist es denn? Ich habe doch schon was aufgeschrieben.
Tja. Oha, man hat schon vorgearbeitet.
Ja, nur wenn ich das aufschreibe, habe ich es ja auch schon quasi einmal gehört.
Ja, das stimmt natürlich.
Genau. Also, es ist eine Band aus Baltimore.
Oh.
Ja, ja. Und wir sind hier unterwegs im Genre Electronic und, festhalten, Electronic, House und Black Metal.
Ah, das ist ja spannend.
Das ist mal spannend, genau.
Das ist doch mal wieder das Richtige für uns.
Fand ich auch, wilde Mischung, ja. Da muss man mal zuhören.
Sehr gut. Ja, und
genau, und dann haben wir natürlich noch viel mehr für euch mit, nämlich wir sprechen über Wahrheit, Meinung und Wirklichkeit, weil die kleinen Themen sind uns zu langweilig. Und wir kosten eine helle Freude von Barre für alle, die uns im Internet hören.
So. Und ihr denkt daran, wenn ihr uns in Gänze hören wollt, dann gibt es die Möglichkeit, das im Internet zu tun, wo auch immer man das machen kann. Ob nun bei Spotify oder bei Apple oder eben bei uns auf der Homepage oder wie auch immer. Nicht wahr? Dann ohne Musik. Und wenn ihr fertig damit seid zu suchen, wo man uns findet, das ist wirklich ganz einfach, das ist eigentlich wirklich kein Problem. Und ihr uns dann nachgehört habt, also wenn ihr uns dann bis jetzt entweder nur im Radio oder entweder nur im Internet gehört habt, denn die, die uns nur im Internet hören, können natürlich auch mal im Radio reinhören, da hört man uns nämlich mit Musik. Wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.